Da bin ich. Sarix ist auch schon woke. Er mag's auch. Und DJSW77 auch am Start. In meinem Stream musst du es nicht selbst machen. Du kannst zugucken, das ist der Unterschied. Mal davon abgesehen, die Sache ist die, ich habe schon wieder fast alles vergessen, was Helmchart-Erstellung angeht. Ich weiß noch, du brauchst eine Chart-Jammel und ein Template-Verzeichnis, wo du deine Kubernetes-Ressourcen reinschmeißt. Ja, und dann zum Überschreiben Value-Files. Aber es hält sich ganz, ganz hart in Grenzen. Du hast den ganzen Tag alte Streams laufen gehabt. Das ist extrem nice. Views auf Wots. Weiß ich nicht, ob das was bringt auf Twitch, aber trotzdem gut, dass du jetzt am Start bist. Ja, also ich muss euch ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das geistig heute alles, ob ich heute Abend noch genug Gehirnkapazitäten für alles hab. Muss man mal schauen, ja. Ich will ein eigenes Chart erstellen. Ich will nicht unbedingt was erweitern oder auf Repos oder das damit installieren. Ich will ein eigenes Chart erstellen. Das wird was super Simples, was wir heute erstellen. Wie gesagt, ich habe schon einige erstellt oder zumindest mit dran gearbeitet, aber ich habe fast alles wieder vergessen. Ich krieg noch nicht mal mehr die Template-Syntax richtig aus dem Kopf hin. Aber Go-Templates sind eh massive abartig. Ja, ich kann euch ja mal den Grund erzählen. Moment, wir müssen erstmal kurz ein bisschen was Entspannenderes anmachen. Machen wir eine Runde Wupp-Wupp-Wupp an? Weiß ich nicht. Wir können auch relaxing. Das ist mal gut. Jawohl, excellent. Dire Dogs, beste. Was ich Kubernetes ready machen will, ein Hello World Web Server. Nichts Großartiges, Kompliziertes. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich zwei komplizierte Sachen mache. Weil ich muss erstmal wieder ein bisschen in Fahrt kommen hier. Gachi Bass. Ich müsste jetzt mal ein paar Liegestützen machen. Oder irgendwas. Ich bin zwar schon seit 1,5 Stunden daheim, aber es ist schon immer ein bisschen anstrengend gewesen den ganzen Tag. Wir haben den ganzen Tag wieder gemietet. Kurze Stand-up, Leute. Daily Scrum, auf geht's. Daily Scrum, Stand-up, alle hinstellen von, von Rechner. Und jeder halbe Minute, was hat er heute gemacht, was will er heute machen? Boah, ey, wie ich so gezwungene Sachen hasse. Ich finde an sich das eigentlich sehr sinnvoll, das zu machen. Wirklich, ich finde es wirklich sehr sinnvoll. Allerdings nur unter der Prämisse, dass es okay ist, wenn man auch sagen kann, gibt nichts Spannendes Neues. Alle anderen haben das System auch nicht verstanden, wenn du was sagen musst. Was findest du persönlich besser? In einer internen IT zu arbeiten oder bei einem IT-Dienstleister intern in der IT zu arbeiten, weil als externer oder als IT-Dienstleister für größere Enterprise-Dinger bist du immer der Gearschte. Heute ist Sprint angesagt für die nächsten 4 Wochen. Heute machen wir Sprint-Review, Sprint-Retrospektive und Sprint-Planning. Alles in einem heute im Stream. Und das alles als Stand-Up. Wir dürfen uns nicht hinsetzen dabei. Sonst sind wir nicht agile genug. Ja, und wir machen natürlich auch so schöne agile Boards, so wo dann jeder. Wobei, kein Witz, Leute, wir haben einen neuen Scrum Master bei uns. Und der hat sich jetzt was überlegt. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, aber es ist schon ganz lustig, was für Ausmaße das annimmt. Und zwar, wir haben jetzt eine Wetterkarte für unsere Sprint-Retrospektive. Haben wir eine Wetterkarte. Ich glaube, so heißt das. Wisst ihr? Ja, Max, genau so. Genau so, das habe ich mir auch gedacht. Wisst ihr, was das ist? Das ist eigentlich, ich zeige euch das mal. Das ist eigentlich nur ein Paint-Bild mit, wie fügt man bei Paint, kann man bei Paint Emojis einfügen? Na, selbstverständlich nicht. Warum kann man bei Paint keine Emojis einfügen? Warum ist das schon wieder so kacke alles? Leute, wie fügt man in Paint Emojis? Das muss doch gehen. Gar nicht, ne? Naja, gut. Aber in Affinity Designer kann man Emojis einfügen. Hoffe ich. Glaube ich. Habe ich noch nie ausprobiert, ob das über das Windows-Menü geht. Also wir haben eine Web. Ah, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ich will einfach nur ein Bild anlegen. Ja. So, wir haben eine Wetterkarte und das sieht dann so aus. Moment, mal gucken, ob man hier Emojis machen kann. Nee, geht auch nicht. Okay. Pass auf, wir machen jetzt Trick 17. Wir fügen jetzt, pass mal auf, das Sixhead Cloud. Wir nehmen jetzt hier ein Bild, ein Emoji, kopiert. Ach, das geht, oder was? Das geht wohl. Okay, alles klar, nice. Aber richtig vergrößern kann man es nicht. Das muss man dann mit der Textgröße machen. Okay. Ex. So. Also. Wir haben eine Wetterkarte. Das sieht dann so aus. Cloud. Regen. Wolkig. Wolke mit Sonne. Und Sonne. So. So eine Wetterkarte haben wir jetzt. Sieht so aus, ja? Ja, okay. Alles klar. Chatke. Ja. Und. So, und da sollst du jetzt. So, sowas haben wir jetzt, weil wir sind super, super agil auf der Arbeit. So, sowas haben wir da. Und da soll jetzt jeder für den letzten Sprint eintragen, was gut und schlecht gelaufen ist. Was schlecht gelaufen ist, ist nicht schlecht, sondern ist Regenwolke. Was eher schlecht gelaufen ist, ist Wolke. Was eher gut gelaufen ist Sonne und Wolke. Und was top gelaufen ist Sonne. Und da müssen die Leute jetzt drunter schreiben, also im letzten Sprint war die Abstimmung in dem und dem Bereich schlecht. Regenwolke. Ich find's nicht schlecht. Jetzt war Spaß beiseite. Ich find's vom Ansatz her eigentlich gar nicht übel. Aber ich find's immer lustig, wenn dann irgendwie 20 Leute da sitzen und erstmal irgendwelche Paint-Bildchen malen. Habt ihr auch einen Redestock? Nein. Das haben wir zum Glück nicht. Diesen Blödsinn haben wir nicht gemacht. Was wir haben ist, wir haben Elmo. Heißt das Ding Elmo? Aus der Sesamstraße. Ja, Elmo. Wir haben Elmo. Und man kann ein Bild von Elmo einblenden. Und wenn man ein Bild von Elmo einblendet, jetzt überlegt, wir sind nicht im Kindergarten oder so, ja. Also wenn man ein Bild von Elmo einblendet, dann bedeutet das in unserer agilen Agilitätssprache, ein Thema wird zu tief behandelt im Daily Scrum. Bitte macht ein weiterführendes Meeting zusammen, ohne mich. Ja. Also mal angenommen, man hat Daily und irgend zwei Leute unterhalten sich 5 Minuten lang über, was weiß ich, Bitcoin oder keine Ahnung, über irgendwelche Sachen, die nicht wirklich was für alle relevant sind. Und dann blendest du Elmo ein und sagst, mach doch mal ein Meeting dazu, da braucht ihr uns doch nicht bei. Ja, das ist alles ein bisschen Kindergarten ist das schon. Aber vom Ansatz her machen die es eigentlich ganz gut. Kann ich es nicht durch... Du hast recht. Deswegen ist das Elmo. Das habe ich ja noch nie gecheckt. Das heißt, enough, let's move on. Chat. Siehste? Wieder was gelernt. Absolut massive fire Q-Chat. Das ist richtig. Ex. Deswegen heißt es Elmo. Siehste mal. Habe ich nie gecheckt. Wieder kompletter IQ-Increase für den gesamten Chat. Bodaschius 2395, danke für den Prime Sub. Was war der Grund, weswegen du in der IT, in der Finanzbranche tätig bist? Der Grund, weil es Geld gibt. Weil ich nicht unter der Brücke schlafen will. Und was zu essen haben will. Okay, das habe ich zu ernst gesagt. Wahrscheinlich haben es jetzt sogar ein paar Leute geglaubt. Also, der Grund, warum ich in der IT-Branche tätig bin. Ich meine, in der IT verdient man nicht schlecht. Ich könnte auch in jeder anderen Branche in der IT arbeiten und würde wahrscheinlich auch genug verdienen, um nicht unter der Brücke schlafen zu müssen. Also, der Grund, warum ich in der Finanzbranche tätig bin, ist ganz einfach. Ich bin damals in die Frankfurter Finanzbranche reingerutscht. Ne? Ich war ja zuerst beim Internetprovider, wo ich gearbeitet habe und meine Ausbildung gemacht habe und nach der Ausbildung auch noch ein bisschen weitergearbeitet habe. Und dort waren wir tätig für eine Bank in Frankfurt. Und als mir der Internetprovider dann zu sehr auf den Sack ging, bin ich gewechselt zur Bank in Frankfurt. Also die kannte ich ja damals schon. Das war halt auch Frankfurter Finanzbranche. Jetzt bin ich zu einer Versicherung gewechselt in Frankfurt, ist auch Frankfurter Finanzbranche. Allerdings muss man sagen, die fanden das richtig gut, dass ich schon über 10 Jahre Erfahrung in der Frankfurter Finanzbranche habe. Was auch immer das genau bringen soll, ich weiß es nicht. Vielleicht, dass man weiß, dass man sich an Regulierungen halten muss und sowas. Ja. Das klingt aber ziemlich fremdschämen, Peter Prometheus. Was ich im Vorstellungsgespräch dazu gesagt habe, nichts. Ich glaube, ich wurde dazu nichts gefragt. Also ich habe das sicherlich mal erwähnt, aber nichts weiter. Ich wurde dazu nichts gefragt. Ich habe gesagt, ja, ich bin ja auch schon 10 Jahre hier, jetzt sind über 10 Jahre Finanzbrancheerfahrung. Ich weiß, wie das mit Regulationen und Vorgaben ist. Ja. Ich glaube, das war's. Kam nicht groß zur Sprache. Außer dass sie das nice finden. X-Defined, Beta. Heute schaffe ich da. Heute packe ich das geistig nicht mehr. Aber ich wollte unbedingt mal ein bisschen spielen noch. Weil ja die Leute schon wieder anfangen. Der COD-Killer. Nee, das glaube ich nicht. Vielleicht ein ganz guter Ersatz für einen Multiplayer, weil die letzten normalen Multiplayer, mal Warzone außen vor, waren halt einfach Shit. Also nicht der Shit, sondern richtig mies. Da ist er wieder. Da hat dann aber auch keiner was von. Es ist also eine Sache, die mir wirklich gefallen hat oder die mir wirklich gefällt in der Firma, wo ich aktuell arbeite. Kann ich mal erzählen. Also, ich muss das anders sagen. Eine Sache, die mir ein bisschen in der alten Firma auf den Keks gegangen ist, ist, dass die immer gesagt haben, wir suchen bei Problemen ja keinen Schuldigen, sondern wir suchen, wie man das besser machen kann. Das haben die immer gesagt. Und das ging dann bis zu dem Punkt, wenn mal was kaputt war, dann wurden eigentlich nur Schuldige gesucht und nicht das Problem angegangen. So, das war in meiner alten Firma so. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich die Leute lieber nichts gemacht haben, weil wenn du nichts machst, machst du auch nichts kaputt und kriegst keinen Ärger. So, und da habe ich heute mit jemandem in der neuen Firma, wo ich arbeite, drüber geredet. Und da meinte der, ich bin hier schon irgendwie 15 Jahre da. Und das war früher bei uns auch so. Aber die neue IT-Leitung und sowas, die es seit ein paar Jahren gibt, die hat das wohl geschafft zu transformieren. Er hat gesagt, das war früher auch ganz stark hier verbreitet. So dieses, wenn du nichts machst, machst du nichts kaputt und kriegst keinen Ärger. Und das haben die wohl die letzten 5-6 Jahre über geschafft, die Transformation von wirklich richtig oldschool Dienst nach Vorschrift, keiner macht was freiwillig, weil er dann Ärger kriegt, wenn was schief geht, zu moderner und weniger Geplame und mehr Sachen lösen. Das fand ich wirklich gut. Da hat man gesehen, es geht auch der umgedrehte Trend, ja. Bei meiner alten Firma, wo ich war, war der Trend eher von, es war gut zu, wir blamen jetzt nur noch Leute den ganzen Tag. Und dort, wo ich jetzt bin, ging es von, wir blamen nur noch die Leute zu, wir suchen eigentlich Lösungen dazu. Was viel sinnvoller ist, weil, seriously, das führt halt echt dazu, wenn du bei jedem Handschlag Ärger für kriegst, wenn irgendwie mal irgendwo was ein bisschen nicht ganz richtig gelaufen ist, dann machst du halt in Zukunft wirklich nur noch das absolute Minimum und damit fährst du besser. Was ja halt auch eigentlich unterm Strich scheiße ist für alle Beteiligten. Aber das fand ich gut, wie er das, oder was er erzählt hat. Hat die Asus Dual RTX eine Kaufempfehlung? Keine Ahnung. Ich habe keine RTX für, keine Asus Dual RTX 4070. Ich weiß es nicht. Ansonsten guckt mal bei PC Games Hardware oder so. Irgendwo, wo es gute Grafikkartentests gibt. Boah, ich hab Durst heute ohne Ende. Aber es ist ja auch warm. Klimaanlage läuft schon. So Leute, ich mach mal kurz meine VM an. Skip. Stream. Let's go. Okay, ich versuche euch mal zu erklären, was wir heute probieren. Also, heute erstmal die Story drumherum. Ich habe mich heute auf der Arbeit freiwillig dazu gemeldet, ein paar Sachen zu verhelmisieren. Weil ich mir gedacht habe, ich bin wahrscheinlich noch der, der bei uns im gesamten Projekt, also von den internen Leuten, im gesamten Projekt noch am meisten Ahnung davon hat. Und außerdem ist immer ganz gut, wenn man weiß, was man dann im Endeffekt da auch deployt. Zumindest habe ich mich gemeldet und gesagt, Jungs, ich guck mir das mal an. Wenn ihr mir erklärt, was genau rauskommen soll am Ende, also was ihr genau deployen wollt, wo es die Images gibt und was für Optionen ihr braucht und sowas, dann mache ich das. Und als ich das gesagt habe, ist mir aufgefallen, es ist bestimmt schon 3 Jahre her, wo ich das letzte Mal, oder 2 Jahre her, wo ich das letzte Mal was mit Helm gemacht habe. Ich habe keine Ahnung mehr. Also ich habe mir jetzt quasi irgendwas ausgesucht, was ich machen will, aber ich habe keine Ahnung mehr davon, wie es geht. Aber ich habe es schon gemacht, das heißt, ich komme da relativ einfach wieder rein. Und ich weiß bei Helmcharts noch 2 Sachen. Du brauchst eine Chart-YAML, wo du deine Metadaten reinschreibst, und du brauchst einen Templates-Ordner, wo deine eigentlichen Kubernetes-Ressourcen reinkommen. Fertig. Mehr weiß ich nicht. So, und was Helm ist, das zeige ich euch jetzt. Helm ist quasi so ein Setup-Installer für Kubernetes. Das heißt auch im Endeffekt, wir brauchen erstmal einen Kubernetes-Cluster, dass wir das machen können. Aber das ist easy, weil den können wir lokal starten und den benutzen. Ich kann euch mal sagen, was offiziell Helm sagt, was sie sind. Ich glaube, Helm sagt, Helm ist der Kubernetes Packet Manager oder sowas. Kann man nicht wirklich was mit anfangen, aber wir gucken trotzdem auf die Seite, was die sagen. Package Manager für Kubernetes. Also von der Idee her ist es folgendermaßen. Du hast einen Kubernetes Cluster und willst darauf eine Anwendung laufen lassen. Die Anwendung besteht aus eine Datenbank, 2 Applikationsservern und sonstigen Geschichten oder 2 Applikationscontainern und ein paar Secrets, die du brauchst, eine Ingress-Definition und sowas. Also sagen wir mal so, damit die Anwendung in Kubernetes läuft, brauchst du so, keine Ahnung, 7, 8 verschiedene Ressourcen. So, und die kannst du jetzt entweder von Hand anlegen oder der Hersteller der Software hat schon einen Helmchart angelegt. Oder ein Setup-Package ist das ja eigentlich, ein Installer quasi erstellt. Und dann kannst du sagen, Helm install, Cackle-App, und dann installiert er das in dein Kubernetes-Cluster und du kannst es mit Helm, ich glaube Delete ist es, dann auch wieder entfernen. Helm 2 ist absolut mega Ultraschrott gewesen. Das braucht man glücklicherweise nicht mehr. Ja, nee, das braucht man nicht mehr. Das war kompletter Schrott. Hat man es verstanden? Es ist quasi Apt-Install für Kubernetes-Cluster. Apt-Install und Apt-Remove ist es, glaube ich, für Kubernetes, für Anwendung für Kubernetes-Cluster. So, wir brauchen... Klar, also den kenne ich noch. So, haben wir Helm installiert? Ja, haben wir. Hast du den Bahnrand verpasst? Nö, hab ich nicht. Ich hab mich heute ein bisschen auf Twitter ausgekotzt, weil ganz im Ernst, ey. Heute sind's mir wieder richtig auf den Sack gegangen bei der Bahn. Müsst ihr euch vorstellen, wir sind in Frankfurt hier. Wir sind in Frankfurt. Mein Geflame kam heute nicht so gut an. Guck mal, es haben plus 2500 Leute gesehen. Sonst ist der Bahnflame geht immer besser. Naja, also heute ging's mir echt auf den Sack. Wir stehen in Frankfurt. Und die Tür gehen zu und irgendwie Türprobleme. Dann sagt er erstmal, ja, alle wegbleiben von den Türen. Passiert nichts. Und dann, oh, wir haben eine Türstörung, es verzögert sich. Dann sind wir schon 10 Minuten später in Frankfurt losgefahren. Dann waren wir in Frankfurt Süd, dann ging es dann weiter. Und dann waren wir in Offenbach. Und in Offenbach hatten wir wieder eine Türstörung. Alter, das ist so unfähig alles. Ich meine, der Typ, der den Zug fährt, der kann nichts dafür, dass der Zug kaputt ist. Aber die Dinger sind halt so schrottreif teilweise. Und da kommt jetzt noch die Wärme dabei, womit im Sommer ja auch keiner bei der Bahn immer rechnet. Da hast du es aber richtig, na gut, auf einer Citrix VM sagt, aber CL, ach so, ohne Copy-Paste, weil Citrix VM, ja, das ist Shit, das benutzt ja auch keiner noch irgendwie bei Verstand ist. Oh, Mann. Okay, also wir brauchen einen lokalen Kubernetes-Cluster. Ja, aber nicht, wenn deine Citrix-Admins das Ganze disabled haben. Was Massive PPGA ist, Massive PPGA ist, Citrix Copy-Paste zu deaktivieren. Ja, es ist komplett lächerlich. Das kannst du knicken, Alter. So, also wir müssen erstmal einen lokalen Kubernetes-Cluster hochfahren. So, Minikube Start, bam, mehr brauchen wir nicht. Aber Moment, wir haben noch einen, dann Minikube Delete. Start. Minikube V1301 on Arch Linux, by the way. Nur mal für den Fall, dass ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich benutze Arch Linux. Für den Fall der Fälle, dass euch das interessiert. Das ist ein Arch-Linux-System. Warum ist mein Minikube kaputt? Was ist los? Docker Restart? Habe ich irgendwas broken oder? Habe ich ein Kernel-Update gemacht? Nö. Docker funktioniert. Ich habe kein Kernel-Update gemacht. Was ist denn das? Soll ich mal restarten? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich reboote mal. Lul. Sehr merkwürdig. Verstehe ich nicht. Sicher, dass du Linux benutzt? Ich benutze nicht einfach nur Linux. Ich benutze Arch Linux. By the way. White people, bad good time. Start. Nein, nicht Start X. Minikube Start. Ah, jetzt funktioniert's. Okay, keine Ahnung, was der für Schmerzen hatte, aber jetzt funktioniert der Minikube Cluster. Es ist ja kein Cluster, kann man so nicht sagen. Der Minikube Kubernetes Node. Reboot tut halt manchmal echt Wunder wirken. So, wir brauchen mal einen Test-Container, den wir deployen können. Hello World Web Server Docker, da gibt's doch irgendwie sowas. Easy. Nginx Demo, ja, perfekt. Hello World. Wobei, da gibt es doch den Hello World Traffic Container, oder? Raefic, der ist doch, glaube ich, ganz gut. Ja, genau. Hello World Container. Wie heißt denn das Ding nochmal? Nee. Hier, den Who Am I? Den Who Am I Container meine ich. Der hier. Deprecated. Use das hier. Ja, okay, dann use ich das hier. Ist auch okay. Ah, nerv nicht rum, Alter. Kann das mal weggehen? Use Traffic. Okay, ich lasse es mal kurz in einem Docker-Container. Docker Run. Port. Moment, nee, das muss man immer vorne hin machen, gell? Port 8000 auf Port 80, vermutlich, in dem Container. Ja. Curl. Local Host. Port 8080. What? Ach nee. 8000, nicht 8080. Null. Okay, Funst. Localhost, Port 8000. Jawohl. Okay, wir haben unseren Hello World Web Server. Oh fuck, Leute. Shit. IP Leak. Moment, Moment. Chat nicht klippen. Ich muss den, muss das Wort erstmal entfernen. Moment, Moment. Nicht klippen. Okay, okay, ich hab alle Clips entfernt und Wort gelöscht, jetzt ist gut. Oh ne, da steht's noch, immer noch Leak. Doppel-Leak. Ah. Leak. Ja, jetzt ist auch egal, jetzt hab ich's ja schon geleakt. Ja, guck hier, fuck IP Leak. Nicht hacken, Leute. Und nicht DDoSen, please. Also DDoS mich jetzt, please, nicht. Okay, weiter. Also, stimmt, und ich hab auch noch den... Guck mal, ich hab auch noch den Port offen. Das ist ja doppelt schlimm. Okay, jetzt haben wir unseren Hello World Container. Okay, also machen wir mal einen extra Ordner. Was gibt es denn für... Gibt es irgendwelche guten Visual Studio Code Extensions? Direkt mal Nmap, nicht einfach. Du bist wahrscheinlich schon mit Reverse Shell auf meiner Kiste drauf, gibst zu. Rootkit ist installiert. Oh, was haben wir hier noch offen? Ah, der Copypasta Champ Demo. Kann auch gleich weg. Das JetBrains Plugin ist eigentlich ganz gut. Ne, wir machen jetzt das mit VS Code. Temp. MKDir. Ja, keine Ahnung. Helm, KQW, irgendwas. So, Visual Studio Code öffnen. Ist da Linux in einer VM? Ja, ist es. Guck, ich hab das so, weil die Frage immer aufkommt, wie schnell ich so da zwischen Windows und Linux hin und her wechsle. Ich hab zwei Desktops. Ich hab einen Desktop für Windows. Ein Desktop für die VM im Fullscreen, das ist VMware Workstation. Und einen dritten Desktop, den ich benutzen kann, wenn ich mal brauche, ja. Und ich kann jetzt mit Pfeiltasten hin und her schalten. Guck, ich mach jetzt Control Windows links, dann bin ich hier auf dem Desktop. Control Windows rechts, dann bin ich hier in der VM. Control Windows links, kann ich ganz einfach hin und her schalten, so. Zwischen der Linux VM und meiner Windows Kiste. Es ist sehr praktisch, ja. Für mich ist es der beste Workflow. Gibt Leute, die schwören drauf, dass man Linux als Host benutzt und dann irgendwie Windows in der VM. Aber ehrlich gesagt, ich mache genug unter Windows, dass mir das auf den Sack gehen würde. Dann mache ich lieber die Sachen, wo Linux seine Stärken hat, in der VM. Und nachdem ich da keine Videos groß anzeige oder irgendwelche Sachen brauche mit GPU-Access oder sonst was, ist die Performance absolut in Ordnung. Kann man die Animation deaktivieren vom Switch? Welche Animation? Siehst du irgendeine Animation beim Switchen? Oder meinst du unter Windows 10? Ja, unter Windows 10 gibt es eine Animation. Unter Windows 11 hat Microsoft die Animation einfach entfernt. Na gut, prinzipiell kann man auch Spiele in der VM spielen. Sowas wie SuperTuxCard, aber naja, warum sollte man? Ja, geht mir ähnlich. Ich mache unter Windows halt zu viel, als dass ich das lohnen würde, Dual Boot zu machen, beziehungsweise Linux als Host mit VM für Windows. Ich spiele, ich mache Videos, ich streame, ich mache Thumbnails für die Videos, ich schneide meine Videos. Das mache ich ehrlich gesagt am liebsten unter Windows mit der Software, die ich kenne. Ich sag gar nicht mal so sehr, dass man die Sachen, die ich machen würde, vielleicht bis auf den Gaming-Aspekt, den kannst du unter Linux, das weiß ich mal, kannst du vergessen. Du könntest das meiste wahrscheinlich auch unter Linux machen, aber ich bin zu faul, mich umzugewöhnen von der Software, an die ich mich gewöhnt habe. Also insofern, ich werd das Setup höchstwahrscheinlich so lassen, wie es ist. So, also. Ziel ist jetzt folgendes. Und zwar, guck mal, kubectl get pods minus a. Wir haben einen lokalen Kubernetes-Cluster laufen. Da ist nichts drauf, außer die Standard Cube Systems Sachen, die wir brauchen. Wir brauchen noch ein Ingress-Add-on. Wobei, brauchen wir das überhaupt? Ich installiere es einfach mal. So, also guckt, wir haben hier ein paar Kubernetes-Sachen drauf laufen. Wir haben einen Ingress laufen. Also ein Ingress. Habt ihr vielleicht schon mal Chatge? Wir machen jetzt mal, ich habe mal eine Frage an euch. Wer hat Ingress schon mal im Umfeld von Kubernetes gehört, hat aber keine Ahnung, was es ist? Also, das muss ich jetzt wissen, weil davon hängt ab, ob ich es jetzt noch mal erkläre oder sein lasse. Okay, also ihr habt es schon gehört, ihr wisst nicht, was es ist. Im Prinzip, genau, im Prinzip ist es eigentlich, im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach. Guck mal, ihr habt hier einen, also Namespace, das ist das, was von dem Add-on kommt, ja. Ihr habt hier einen Ingress-Controller laufen, das ist ein Nginx. Was ist Kubernetes? Oh, da wird es jetzt natürlich schon ein bisschen komplizierter. Kubernetes ist ein Container-Orchestrierungstool. Also quasi so eine Art Docker, nur geclustert. Das trifft es eigentlich ganz gut. Oh, ich habe extrem Durst, Leute. Ich muss, glaube ich, gleich noch eine Flasche Wasser holen. So. Und zwar, wir haben jetzt einen Ingress-Controller laufen. Ein Ingress-Controller ist eigentlich erstmal nichts anderes, also in dem Fall hier, wie in dem Fall ein Nginx. Nginx ist ein Webserver, der nicht nur gerne als Webserver benutzt wird, sondern auch als HTTP-Reverse-Proxy. So. Und jetzt kommt ja irgendwann mal der Tag, dass man Services auf Kubernetes laufen hat, die man der Außenwelt zugänglich machen möchte. Da gibt es, sagen wir mal, prinzipiell zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Entweder man gibt dem Service selbst eine externe IP, zum Beispiel mit der Load Balancer Config. Also ist eingebaut in Kubernetes, kann man sagen, Service-Typ Load Balancer. Und dann zieht er sich eine externe IP, wenn man externe IPs bekommen kann bei einem Cloud-Anbieter. Dann hat der jeweilige Service eine externe IP. Man biegt sein DNS drauf um und dann funktioniert das. Das Problem ist aber, du brauchst für jeden Service eine Public IP, was auch Geld kostet. Und du musst dich drum kümmern, was Zertifikate angeht oder auch vielleicht um Firewall-Freischaltung und sowas. Brauchst du, also geht, ist teilweise auch sinnvoll, aber einfacher ist es eigentlich mit einem Ingress. So, und ein Ingress ist im Prinzip ein Webserver, den hast du einmal gestartet und beziehungsweise du hast einmal den Ingress-Controller laufen. Und wenn du jetzt Anwendungen und Services in Kubernetes hast, dann exposest du nicht mal direkt den Service, sondern sagst, okay, der soll jetzt den Ingress benutzen. Und was dann passiert ist, wir gucken uns auch gleich die Config dafür an. Und was dann passiert ist, dass der Webserver, in dem Fall ist es halt ein Nginx, dass der sich merkt, okay, diese Anwendung soll ich quasi reverse proxyen. Das erzeugt quasi eine reverse proxy config für Nginx, das Ganze. Und dass Nginx den Server kennt, den Service kennt und darauf Load balancen kann. Also eigentlich legst du damit eine reverse proxy config an. Und dann musst du nur noch eine Sache machen. Du brauchst eine public IP für deinen Ingress. Das kann man sich auch ansehen. Kube get ingress Wir haben noch keine Ingress-Objekte angelegt, wir haben bloß den Ingress-Controller angelegt. Der übrigens, also wenn man sich jetzt Public IPs und so anzeigen lassen würde, dann würde man das auch sehen. Ja, wir haben auch, glaube ich, auch keine Services und sowas. Also noch keine eigens angelegte Services. Genau, hier sieht man es. Ja. Normalerweise hätte das hier dann Public IPs, wenn wir jetzt bei einem Cloud-Anbieter wären. Ja, und dann musst du eigentlich nur noch deinen DNS für die jeweiligen Services umbiegen. Auf die externe IP von deinem Ingress und deinem Service, den du einrichten willst, dass er den Ingress benutzt, legst du eine Config an, die unter der Haube quasi eine Reverse-Proxy-Config erzeugt für Nginx. Also das heißt im Endeffekt, du kannst über eine Public IP mehr oder weniger alle deine Anwendungen drüber laufen lassen. Das ist sehr praktisch. Es ist automatisch nur Port 80 und 443 exposed. Du kannst so ein paar Standardsachen einstellen. Du kannst theoretisch auch unterschiedliches Routing für die unterschiedlichen Pfade und so noch einstellen in deinem Ingress, wenn du willst. Also du musst dich auch nicht um Zertifikate kümmern, wenn du es einmal ordentlich eingerichtet hast. Und das funktioniert in der Regel besser. Eigentlich ist Ingress die beste Variante, Sachen zu exposen in Kubernetes. Das ist nichts anderes wie ein Reverse-Proxy. Und bei einer Sache muss man sich, wenn ich minus A mache, nee, A ist all namespaces. Siehst du doch hier, guck, get pods minus A. Namespace Ingress, Namespace Cube System. Wenn du minus A dran machst, ist das all. Du kannst minus A schreiben oder minus minus all Namespaces. Aber minus A ist kürzer. So, und also es ist im Prinzip ein Reverse Proxy, so wie man es kennt. Ja, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sonst noch sagen wollte. Bin ich denn gerade stehen geblieben? Ach, keine Ahnung mehr. Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. So, das ist, also Ingress ist so die allgemeine Bezeichnung für quasi einen Reverse-Proxy für den Kubernetes-Cluster. Also quasi für einen Eingang. Ingress steht ja im Prinzip so für sowas wie Eingang. Es gibt auch noch Egress, das ist Ausgang. Aber Ingress ist deutlich öfters verwendet als Egress. So, Ingress heißt ja eigentlich nur, dass es ein zentraler Eingang ist. Aber hier seht ihr, es ist ein Nginx Ingress. So, und da gibt es jetzt, es gibt noch mehrere. Du kannst Traffic als Ingress verwenden, du kannst eine A-Proxy als Ingress verwenden. Du kannst bei Google zum Beispiel den Google Cloud Native Ingress verwenden. Oder was gibt's noch? Kong oder so gibt's noch. Envoy oder wie das Ding heißt, gibt's noch. Was fallen euch noch für Ingress-Sachen ein? Gibt's einige. Quasi jeder x-beliebige Webserver hat wahrscheinlich irgendein Ingress-Modul. Musik ist ein bisschen laut, hä? Brauch mal gerade was. Bisschen relaxing, wupp-wupp. Wupp-wupp-wupp-wupp-wupp-wupp. Istio, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, ist aber jetzt nicht ein klassischer Ingress, das ist ja eher was Richtung komplettem Service Mesh, also auch mit MTLS und allem möglichen. Ja, also so sieht das Ganze aus und jetzt, um die Verwirrung mal komplett zu machen, wir benutzen hier halt einen Nginx als Ingress, so, und damit es nicht zu einfach wird, es gibt jetzt Ingress Nginx und Nginx Ingress. Und wer jetzt denkt, das ist das gleiche, der liegt falsch. Es gibt einmal den Nginx Ingress Controller und es gibt einmal den Ingress Nginx Controller. Ist von der Benamung her schon ziemlich kacke, ja? Man würde eigentlich erstmal denken, das ist das gleiche, aber ist es nicht. Der Unterschied ist folgendes. Beides sind Ingress-Controller für Kubernetes. Und beide basieren auf Nginx. Der Unterschied ist, Das hier ist der Nginx Ingress Controller vom Nginx Hersteller. Und das hier ist der Nginx Ingress Controller vom offiziellen Kubernetes Team. Also Kubernetes stellt einen offiziellen Ingress Controller bereit, der auf Nginx Basis arbeitet. Allerdings die Nginx Hersteller stellen auch einen aus ihrer Sicht offiziellen Nginx Ingress Controller bereit. Total Pepega, fragt mich bitte nicht, warum die mit diesem Blödsinn überhaupt erst angefangen haben, aber in der Regel, wenn ihr euch fragt, welchen davon solltet ihr verwenden, ihr solltet immer den hier verwenden. Den offiziellen von Kubernetes. Wenn nichts dagegen spricht. Das ist auch, ich persönlich würde sagen, das ist der verbreitetste Ingress auch für Kubernetes, ja. Und eigentlich immer den. Wenn nicht irgendwas dagegen spricht. Hat das Minikube Addon hier auch installiert? Ja, du kannst, TLS kannst du mit ganz vielen machen. Also TLS kannst du auch mit Nginx machen. Ja, Kadi ist halt schön easy, weil Kadi direkt Let's Encrypt und alles integriert hat. Da brauchst du wahrscheinlich keinen Cert Manager oder sowas mehr. Moin, Lotanox. So, Chat, hat man soweit verstanden, oder? Was ich jetzt hier versucht habe zu erklären. Ich glaube, jetzt haben wir alles Ingress-mäßige soweit abgedeckt. So, also wir haben lokalen Kubernetes-Cluster laufen mit den Kube-Systems-Sachen, die man so braucht, einem etcd Key-Value-Store, den API-Server und alles mögliche Zeug. Ja, ein paar Storage-Klassen sind drin und eben halt auch einen Ingress-Controller. So, was wir jetzt machen wollen ist, ich will einen ganz billigen Hello-World-Container oder Hello-World-Web-Server als Helm-Chart verpacken. Hast du auch mal Ingress gespielt? Nein, habe ich nicht. Lebt das noch? Also Ingress ist ja quasi das gleiche wie Pokémon Go oder das Harry Potter Mobile Game. Nur, dass es damals am Anfang noch Portale und Raumschiffe und sowas waren. Oder bringe ich das jetzt durcheinander? Nee, ne? Das ist doch das Game. Habe ich nicht gespielt. Aber bei mir auf der alten Arbeit, als es neu war, fanden das manche Leute total geil. Die sind den ganzen Tag durch Frankfurt gelaufen, haben Portale gecaptured. Traffic ist eklig. Wo Traffic gut ist, im Kubernetes-Umfeld weiß ich nicht. Habe ich Traffic noch nie benutzt. Wo Traffic ganz nice ist, ist, wenn man beispielsweise ein Docker-Compose-File hat und dort zum Beispiel automatisch ein paar Container taggen will für Zertifikate und sowas. Dann ist das ganz nice mit Traffic. Aber ansonsten finde ich Traffic auch eklig. Also die Traffic-Config ist richtiger Abfuck. Wer schon mal Traffic-Config von Hand machen muss, wird kann ein Lied davon singen. Endlich Silber. Ja, mehr als 3 Monate. Das ist extrem. Nice. Chat, wo wir gerade dabei sind. Was ist denn heute? Sind heute Weeps in oder Weeps out? Sind wir heute Weep-freundlich oder eher nicht? Ja, ich würde auch sagen, heute alle Weeps in. Oder ich habe noch Subs übersehen von gestern. Holy Luck Gamers und Sven Supreme. Und What CS auch am Start. Pock. Danke, Leute, für die Subscriptions. Subscriber. Oder um nicht zu sagen... Hyper Subscriber. Krenax. Dankeschön für den Sub. Wir machen demnächst... Oh, der Scam Train ist unterwegs, Leute. Wir machen demnächst übrigens tatsächlich einen Daily Sub Counter. Ich muss mir nur irgendwas überlegen, was ich mache, wenn wir die Daily Subs packen. Irgendwas, was ich eh machen würde, dass es easy ist. Mülli! Danke für den Sub. Jetzt hier, der Scam Train ist am Start. Jetzt geht's los. Eine Face League, ja klar. 15 Subscriber gleich Face League. Nee, im Leben nicht. Ja doch, Face League mit meiner Keksmaske auf. Das ist kein Problem. Okay, ich mag... Nee, GPU Pass-Through in VMware wird's nicht geben. Du lernst endlich PHP. Habe ich doch gemacht vor 2 Tagen. Und festgestellt, dass es sagt. Subcount in Grafana, ja. Ich weiß gar nicht. Müsste eigentlich gehen, ohne Probleme. Twitch API. Das Gartenstelz-Video. Ich weiß bis heute nicht, warum das so beliebt ist. Du lernst gerade React, das ist sehr nice. Sebasu-chan. Oh, das ist auch ein nicer Weep-Name, oder? Sebasu-chan. Oder das Nvidia Shield Review im Fernsehen. Ja. Ich weiß nicht, was mit YouTube los ist. Keine Ahnung. So, wo sind wir stehen geblieben? Unsere Kompanie, das Zeug. So. Und was ich jetzt probieren will, ist, ich möchte einen Installer quasi erstellen. Für diesen Container. So. Meine Erfahrung mit Helm ist 2 Jahre her. Und ich weiß eigentlich nichts mehr. C++, was? Und klingt doch, haben wir doch sogar schon gemacht. Ich weiß eigentlich nichts mehr. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass man einen Ordner anlegen muss, ja, für seinen Helm-Chart. Also, keine Ahnung, mkdir, ja, hello Helm oder so. So, und da drinne braucht man jetzt, also, das war's wirklich, chart.yaml, wobei ich mir noch nicht mehr sicher bin, ob man es groß oder klein schreiben muss. Und dann braucht man da drin, glaube ich, den Template oder Templates-Ordner, wo man dann seine Kubernetes-Ressourcen reinschreibt. Mehr weiß ich legit nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Deswegen brauchen wir mal einen Quick-Start-Guide. Using Helm. Creating Charts. Charts-Template-Guide. Getting Started. Ja, perfekt. Ja, man kann das, stimmt, du hast recht, man kann das auch mit dem CLI anlegen, ne? Yes. Helm, create, hello Helm. Ja, genau. Ja, das hat schon alles angelegt für mich, okay, nice. Machen wir mal einen Visual Studio Code auf und gucken, ob es da irgendwelche nicen Plugins für gibt. Helm Ignore, okay, die haben sogar ein eigenes Ignore-File. Das wusste ich gar nicht. Values-YAML. Naja, gut. Values-YAML zum Testen natürlich nicht verkehrt. Ansonsten müssen die Leute das halt selbst erstellen oder überschreiben später, besser gesagt. Templates, Helper. Ja, so, und jetzt ist halt das Ding. Tests. Ich glaube, es geht los. Testen muss man nur, wenn man Fehler macht. Oh, den Witz habe ich heute auf der Arbeit gebracht. Den fanden sie mega lustig. Also, den ich hier schon 1000 Mal erzählt habe. Wir machen keine Tests, weil wir machen keine Fehler. Okay, also. Ja, anscheinend. Also, okay. Ich erkläre das nochmal kurz. Also. Wenn man jetzt ein Kubernetes-Cluster hat, wie wir hier gerade haben, und du möchtest dort jetzt eine Anwendung installieren, die jemand anderes entwickelt hat, wie machst du das dann? Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Du erstellst beispielsweise ein YAML-Deployment-File und pushst das in deinen Kubernetes-Cluster. Oder du bist modern und hast sowas wie Argo-CD, was das für dich applied. Meistens ist es aber so, dass eine Anwendung nicht aus einem einzelnen Deployment besteht, sondern aus mehreren Sachen. Ja? Zum Beispiel könnte eine Anwendung aus zwei Applikationscontainern bestehen. Ich meine nicht Pods, ich meine verschiedene Images, ja. Aus zwei Applikations-Images, einem Message-Queue-Image, ein paar Kubernetes-Secrets und einer Datenbank. So, jetzt hast du quasi fünf verschiedene Sachen, die du brauchst in einem Cluster, dass die Anwendung, dass der Service, den du eigentlich betreiben willst, läuft. Das heißt, entweder erstellst du jetzt alles von Hand an Kubernetes-Ressourcen oder du erstellst einmalig einen Helm-Chart, mit dem du es installieren kannst, oder der Hersteller hat schon einen Helm-Chart. Meistens hat der Hersteller schon einen Helm-Chart. Das ist eigentlich so der Weg schlechthin. Jeder Hersteller von Software, die in Kubernetes laufen soll, bietet Helm-Charts an. So, im Prinzip ist ein Helm-Chart quasi ein Installer. Mal angenommen, ich möchte jetzt in meinem Kubernetes-Cluster eine Software installieren, die sich CACWS-Service nennt. Und der Hersteller hätte schon einen Helm-Chart bereitgestellt für mich. Dann könnte ich einfach sagen, Helm install, ist das mit Terraform vergleichbar? Vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein kleines bisschen. Terraform hat aber noch deutlich mehr. Terraform hat noch State-Tracking zum Beispiel. Das juckt Helm nicht wirklich. Naja, doch, ein bisschen minimal mit Terraform ist das schon vergleichbar. Du erstellst irgendwelche Description-Files, die auch getemplated werden können und applyst die dann und am Ende fällt halt irgendwas raus. Ja, also ein bisschen damit kann man es vergleichen, wobei man halt sagen muss, Helm ist rein für Kubernetes-Resources und Terraform ist für alles. Also mit Terraforms kannst du Datenbanken anlegen, VMs anlegen, Kubernetes-Cluster anlegen, alles anlegen. Und mit Helm kannst du eigentlich nur Kubernetes-Ressourcen anlegen. Aber, und der Vorteil davon ist, du kannst die Sachen halt templaten. Das heißt, wenn du jetzt 20 Secrets anlegen musst, dann machst du eine Schleife in Helm, anstatt 20 Secrets im YAML zu definieren. Es ist schon Infrastructure as Code. Ja, irgendwo schon, ja. Nein, Helm hat nichts mit Security zu tun. Helm ist ein Install-Skript quasi, könnte man sagen, ja. Helm führt Installer-Setups aus für Kubernetes. Also, wenn ihr euch für Windows was runterladet, ja, ihr ladet euch CACW-Setup runter und führt das aus, ja, das ist ein Installer. Und sowas ist Helm für Kubernetes. Hier installiere ich jetzt diesen Krempel bei mir auf Windows. Und mit Helm Install würde ich quasi CACW as a Service in meinem Kubernetes-Cluster installieren und alles, was dazugehört. Sofern der Hersteller den Helm-Chart bereitstellt. Natürlich gibt es CACW as a Service nicht als Helm-Chart. So. Und das Coole daran ist, wenn du das einfach nur benutzt, wenn du jetzt eine Software installieren möchtest in einem Cluster, wo der Hersteller halt dir Helm-Charts bereitstellt oder einen Installer, in Form von einem Helm-Chart bereitstellt. Da kannst du es halt darüber installieren. Du kannst, sagen wir mal, halbwegs, ist nicht wirklich richtig, aber halbwegs wieder entfernen aus deinem Cluster. Halbwegs rückstandslos wieder entfernen aus deinem Cluster. Und du musst halt selbst die ganzen Ressourcen nicht anlegen. Das macht das Helm-Chart für dich. Und halt in der Art und Weise, wie der Hersteller schon getestet hat, dass es funktioniert. Leider artet das teilweise aus, ja, und du kannst, nachdem Helmcharts aus Go-Templates bestehen, du kannst vieles der Sachen auch ändern. Das sind dann Value-Files bei Helm, man sieht's hier zum Beispiel, ja, da gibt's Value-Files und in diesen Value-Files lege ich meine Optionen für die Installation fest. Also ihr seht's ja, das hier sind keine Kubernetes-Ressourcen, die man hier anlegt. Das ist Config, anhand dessen dann das Helmchart meine Kubernetes-Ressourcen erstellend. Also man kann die Image-Pull-Secrets anlegen, man kann das Repository anlegen, wo das Ganze hergepullt werden soll und sowas in der Richtung Replica-Count, wie viele Pods im Endeffekt laufen sollen. So. Und wenn ich das dann ausführe, das Helm-Chart, das können wir jetzt ja auch gleich mal machen, Dann läuft unter der Haube hier dieses ganze Templating durch, wo ich mich als reiner Anwender nicht drum kümmern muss. Ja, das Ganze, hier ist das Deployment. Ihr seht, das ist quasi Kubernetes-Ressourcen mit Go-Templates drin. Und wenn ich jetzt den Helm-Install mache, dann nimmt Helm mein Value-File, das hier quasi als Variablen, ihr könnt euch das hier mehr oder weniger als Variablen vorstellen, und setzt das hier an den passenden Stellen. Guck hier, es hat auch ein If. Und sozusagen setzt es hier an den richtigen Ingress Class Name. Guck mal. Values Ingress Class Name. Guck mal bei Values rein. Ingress Class Name. Hier kommt die Variable her. Also, hier wird das eingesetzt. Helm templatet das und erstellt Kubernetes-Ressourcen, die dann applied werden. Wir können mal gucken, ob das Ganze ausgeführt werden kann. Ich habe keine Ahnung, was die hier eigentlich deployen. Hello Helm. Ja, okay, wir deployen das jetzt einfach mal. Also, wir haben jetzt das Default-Chart erstellt. Also sagen wir Helm install Punkt. So, Punkt ist, wir haben das Helm-Chart hier im aktuellen Verzeichnis liegen. Das selbst funktioniert noch nicht, weil man sollte einer Helm-Installation einen Release-Name geben. Nennen wir es mal Kecke. Und jetzt hat das, glaube ich, funktioniert. Holen wir uns mal die Pods. Hat nicht funktioniert. Doch, hier. Da ist es. Also, wir haben jetzt das Helm-Chart installiert, was im Endeffekt nur ein Container ist im Default-Namespace. Aber ihr seht, wir mussten keine Kubernetes-Config von Hand anlegen. Und wir können den ganzen Kram jetzt auch wieder löschen. Brauchen wir nicht, ja. Und jetzt ist der ganze Krempel wieder weg. Jetzt ist der ganze Kram wieder weg. Also es ist, wie ihr seht, hier guckt mit Install und Delete, das ist so eine Art Package Manager und das sagen sie auch selbst. So, was man eigentlich machen sollte, ist folgendes, wenn man den Kram installiert. Man sollte einen Release-Name angeben und, ich zeige euch gleich den Unterschied, man sollte einen Release-Name angeben, man sollte ein create-namespace machen. So. Ah, Moment, ich bin ja blöd. Jetzt habe ich was vergessen. Ich muss ja erst den Namespace noch angeben. Null. So, dann gebt ihr den Namespace an. Minus L. So. Also wir installieren jetzt dieses Helm-Chart. Der Release-Name ist Kekkel und wir installieren das Ganze im Namespace. Keine Ahnung. Nennen wir es mal, machen wir was Realistisches. Wir installieren es im Namespace Test. Oder Dev. Ja, im Namespace Dev. So. Jetzt ist das installiert. Oh, fuck. Ah, not found. Gut, zum Glück. So, und wenn ich jetzt mal hier die Pods anzeige, seht ihr, im Namespace Dev wurde jetzt hier mein Deployment durchgeführt. Wenn ich jetzt sage Helm List, dann sehe ich auch, okay, wir haben ein Deployment gemacht mit Helm, funktioniert auch alles. Namespace Dings und Name so. So, und warum muss man Release-Namen angeben? Naja, man kann ja diese Anwendung mehrfach deployen. Keck W. Guck, und jetzt habe ich im gleichen Namespace das gleiche Helm-Deployment mehrfach. Realistisch betrachtet wird man wahrscheinlich nicht im gleichen Namespace die gleiche Anwendung mehrfach deployen, sondern man wird eher sowas hier machen. Delete. Ah, wahrscheinlich. Ja. Realistischer wird man sowas machen. Guck mal. Wir haben jetzt die App, die Kekkel-App deployed im Namespace Dev. So, vielleicht habe ich aber auf meinem Kubernetes-Cluster noch mehr Environments laufen. Dann würde ich sagen, Helm install, Release, wieder das gleiche, nicht Release-Name. Ja, also, oder was auch immer. So, jetzt könnte ich im anderen Namespace, sagen wir Prod. So, jetzt wird er sagen, okay, alles klar, passt. List, so. Das ist, dass man das halt mehrfach deployen kann. Ist. Und sowas bringt der Standard nicht mit. Was meinst du mit welcher Standard? Gibt es eigentlich den Helm? Delete all oder sowas? Wahrscheinlich nicht, oder? Namespace Dev. Namespace. Pods. Oh. Jetzt haben wir das Ganze wieder gelöscht. Jetzt sind auch alle Pods wieder weg. So, also das ist, das ist der Sinn hinter Helmcharts. So, und nachdem ich ja nicht unbedingt wissen muss, wie genau oder welche Kubernetes-Ressourcen unter der Haube generiert werden, aber ich trotzdem vielleicht, also rein als Anwender, ihr müsst jetzt vorstellen, ich habe mir irgendwie eine Software eingekauft, die ich bei mir, oder benutze ein Open-Source-Projekt, was ich bei mir im GitHub-Cluster installieren will, dann will ich ja doch vielleicht die ein oder anderen Sachen customizen, aber ich möchte mich nicht damit rumschlagen, wirklich jede einzelne Kubernetes-Ressource und Config anlegen zu müssen von Hand. Und dafür gibt es Value-Files in Helm, die man überschreiben kann. So, also das hier sind jetzt quasi die Default-Values, aber ich kann das Ganze überschreiben. Also entweder kann ich es direkt im Value-File ändern, das macht man aber meistens nicht, ja, sondern man macht sowas hier. Values, sagen wir, Values für die Entwicklungsumgebung. So. Und jetzt möchte ich, dass in meiner Entwicklungsumgebung drei Replikas laufen von dem Pod, falls auch mal was kaputt gehen kann. So. Es reicht übrigens, wenn ich das so mache. Also wenn ich nur das reinschreibe, was ich überschreiben will. So, und dann kann ich sagen, okay, wenn ich das jetzt installiere, dann, sagen wir mal, ich mache jetzt eine Installation wieder in Dev von der Cackle-App, dann kann ich sagen, Helm Install, das hier ist der Release-Name. Komm, wir geben dem Ding mal einen ordentlichen Release-Name hier. Keine Ahnung, My App oder so. Ja. So, Release-Name My App. Create Namespace, im Namespace Dev wird das Ganze installiert. Und jetzt kann ich sagen, Value File, Values Dev. Und jetzt wird er das überschreiben. Jetzt wird er das installieren, nur, ihr werdet es gleich sehen, Get Pods. Und wir haben auf einmal drei Pods laufen. Also ich habe das quasi überschrieben. Das hier sind die Default Values. Aber jetzt habe ich das customized. Ich habe quasi die Werte angepasst für die Installation. Das ist quasi wie so ein Option-File für den Installer. Habe ich jetzt quasi angepasst. Ja, aber ich möchte, dass wenn ich das mit diesem Value-File, also quasi für meine Entwicklungsumgebung installiere, dann will ich aber drei Replikas haben. Und wir können das jetzt noch weiter treiben. Wir kopieren jetzt mal das Value-Dev zu Values, nennen wir es mal Values-Prod zum Beispiel. Und ich sage, ja, Moment, aber für mein Live-System will ich 10 Replikas laufen lassen. So, und jetzt kann ich das installieren. Install. Darf auch ruhig meine App heißen. Jetzt installieren wir es aber im Namespace Prod und nehmen als Value-File das Prod-YAML. Und jetzt werdet ihr feststellen, guck mal da, für die Produktions-, also für das Produktionsdeployment von dieser App haben wir jetzt 10 Replikas laufen. Also sind wir super krass ausfallsicher. Alles auf dem Single-Node-Kubernetes-Cluster. Aber ich glaube, Chat, ich glaube, man gettet es, oder? K9S kenne ich. Ich glaube, wir haben es sogar installiert. Ich muss dir ehrlich sagen, ich mache es trotzdem lieber mit Kubernetes von Hand per kubectl auf der Command-Line. Die wichtigsten Sachen kann ich mittlerweile auch alle aus dem Kopf. Sei es, oder ich habe mir den Cheat Sheet gemacht, sei es jetzt in Exec oder Logs für Sidecar-Container und sowas. Ja, ich kenne K9S, aber bis jetzt hat sich mir der... Also, ja gut, wo es ganz cool für ist, ist natürlich so eine Übersicht über den Cluster. Wo ändert man den Namespace? All? Ja, da kannst du hier, hast du hier so eine Übersicht über dein Kubernetes-Cluster. Du kannst, glaube ich, konnte man nicht auch irgendwo eine Auslastungs-, so einen Top anzeigen lassen in K9S Top? Ging sowas nicht auch irgendwie? Aber man kann aber auch ansonsten kubectl Top, glaube ich, machen. Pods. Ach, Metric API. Oh Gott, Alter. Add-ons. Enable Metric Server. Okay. Warum geht der Metric Server nicht? Weil Brocken oder was? Okay, keine Ahnung. Irgendwie ist kaputt. Muss ich das nochmal neu starten? Minikube, stopp. Oder nochmal Start? Ne, der Matrix-Port lief doch. Der war sogar healthy, oder? Oder habe ich mich eben verguckt? Oh! Ne, war er nicht. Ha! Der war noch nicht oben. Deswegen ging's nicht. Aha. Das würde es natürlich erklären. Kann man mit K9S auch mehrere Kubernetes-Kontexte verwalten? Also es gibt ein relativ gutes kubectl-Plugin, um das zu switchen. Also vermute ich auch mal. Ja. Also eines der besten Plugins, wo wir gerade dabei sind. Komm, wir machen noch mal ein bisschen Kubernetes-Command-Line. Ich zeige euch noch mal was Praktisches. Und zwar Error Running. Ah, der Matrix-Server ist noch nicht. Guck mal, der ist noch nicht. Wir warten mal, ob der Matrix-Server nicht nochmal startet. Aber wir können auch sagen, kubectl-n kubesystem logs und dann hier auf den Matrix-Server. Der scheint zu funktionieren. Ich gehe mal davon aus, dass der Pod jetzt auch ready ist. Ja. Top. Ja, das ist halt. Hat Kubernetes eigentlich sowas wie Hardtop? Nee. Note. Okay, dafür gibt es keine. Egal, brauchen wir uns jetzt eh nicht zu interessieren. Ja, das wollte ich euch nämlich zeigen. Und zwar, es gibt für kubectl ein paar ganz, ganz praktische. Describe Nodes? Ja, aber da sieht man, glaube ich, nicht die CPU-Auslastung, oder? Ich habe eigentlich gehofft, man hätte so eine coole Anzeige. Aber da gibt's Plugins für, dass das schöne Graphen und so auch macht. Ja, Top Nodes mag er bei mir aber nicht. Ach doch, jetzt geht. Hä, warum ging das eben noch nicht? Habe ich ja eben vorhin ausprobiert. Das ist das, was ich eigentlich gesucht habe. Das habe ich eben ausprobiert, da ging es noch nicht. Da meint er Matrix not ready. Das ist das, was ich eigentlich machen wollte eben. Ja. Ja, ja, also es gibt für kubectl gibt es einen Plugin Manager, der nennt sich Crew. Man braucht den Plugin Manager nicht wirklich. Man kann die Sachen auch von Hand hin kopieren, aber es ist insofern ganz praktisch. Ich weiß gar nicht, ob ich installiert habe. Wahrscheinlich. Nö. Habe ich gar nicht installiert. Und da kann man ein paar ganz nützliche Plugins installieren. Für sein kubectl. Zum Beispiel Namespace und Context switchen. Das find ich jetzt persönlich ganz nützlich. Denn zum Beispiel, wenn ich jetzt sage kubectl oder besser am besten noch hin zu K-Aliasen übrigens, get pods. Dann sagt er mir, nö, gibt ja keine Pods, weil im Default Namespace gibt es keine Pods. So, das heißt, ich müsste jetzt immer minus A hinten dranhängen. Das will ich aber oftmals nicht, weil mich meistens diese ganzen Sachen in kubesystem und ingress und so nicht interessieren. Da gibt es ganz coole Plugins für, dass man das relativ easy switchen kann. Ja. Natürlich, man kann auch einfach den Namespace angeben und sagen Namespace Dev oder Namespace Prod und das geht ja sogar mit Autocomplete. Also das ist gar nicht so wild. Aber wenn man die Sachen nicht so genau aus dem Kopf weiß, dann kann man sich zum Beispiel... Wie installiert man den Krempel eigentlich jetzt offiziell? Ah, obviously. Wir copy-pasten es einfach. Leute, ihr wisst, immer Sachen blind copy-pasten aus dem Internet. Das ist einfach das Beste. Exzellent. Ist der Beste. Kann nichts schief gehen. Achso, ich habe sogar schon drin stehen. Ich hatte es bloß nicht installiert. Search. Ja, da sind wir doch. Alles wunderbar. So, TMP, Helm. So, da sind wir. So, und jetzt können wir uns ein paar Plugins installieren. Es gibt nämlich ein ganz praktisches, und zwar Search. CTX heißt das, glaube ich. Switch. Für Namespace und CTX, das ist im gleichen. Ja, das meine ich, genau. Das ist alles im gleichen Repo. So, install sqkubectl Plugin. Genau. So. Ja, ja. So, und was man jetzt machen kann, ist, man kann sagen kubectl ns und er bietet dir so ein Fuzzy Finder Menü an. Und das kannst du dann als Namespace setzen. Da sage ich, ich will jetzt Prod haben, dann steht hier da, okay. Active Namespace ist Prod. Und wenn ich jetzt GetPods ausführe, dann bezieht sich das automatisch immer auf Prod. Oder ich kann sagen kubectl-ns, ah nee, mich interessiert eigentlich dev. Und alle weiteren Kommandos, die ich ausführe, die beziehen sich dann halt auf den dev Namespace. So, und das gleiche gibt es noch für CTX. Und da kann man jetzt alle Kubernetes-Cluster, die man eingerichtet hat bei sich, in seiner Config hier, kann man den Kubernetes-Cluster auswählen. Also ich habe hier aktuell bloß meinen lokalen Minikube eingerichtet und einen Google Kubernetes-Cluster mit dem tollen Namen GKE Cackle Stream 1. Das heißt, wenn ich den hier jetzt setze als Kontext und sage getpods-a, dann würde ich mir jetzt die Pods von dem Kubernetes-Cluster anzeigen lassen in Google Cloud. Aber der Cluster läuft nicht mehr, den habe ich mittlerweile schon wieder gelöscht. Also insofern nehmen wir meinen lokalen Minikube und dann geht das auch wieder. Oder ich sage wieder k set namespace. Ach, eigentlich interessiert mich hier bloß Sachen in Prod. Und dann sage ich wieder Pods und habe hier nur die Prod-Pods. Also es gibt in der Tat tatsächlich sehr nützliche Plugins. Die haben bei denen auf der Seite auch ein Ranking. Man kann es hier nicht richtig sortieren. Das ist natürlich massivst ppega. Man kann sich das hier mal durchgucken, so Plugins mit, sagen wir mal so, mit 300, 400 Sternen plus, ob da ganz coole Sachen dabei sind. Guck mal hier, Cert Manager hat beispielsweise ein eigenes Plugin. Die Cloudflare ist jetzt egal. Coast ist auch cool, wenn man Prognosen haben will. Gibt es ein paar solcher Tools, wenn man Prognosen haben will, was das einen kostet, sein Kubernetes-Zeug. Context-Switches für den Cluster und sonst was. Kann man sich mal angucken. Was ich ganz praktisch fand, was ganz wichtig ist, Tail. Wobei das mittlerweile Logs, glaube ich, von Hand, also eingebaut kann. Aber hier kannst du halt aus mehreren Pods hier, von mehreren Pods Logs tailen und musst nicht nur von einem. Ja, also müsst ihr mal gucken, gibt's wirklich viele, viele praktische Plugins. Aber auch gefährlich, wenn man denkt, man ist in einem anderen Namespace. Ja, natürlich, allerdings, du machst ja meistens kein Delete oder sonst was, du machst ja meistens mit kubectl Read Commands. Und dann ist das nicht so wild. Ja, wenn du jetzt halt einen kubectl apply-f für irgendeine Datei machst, dann ja, würde ich vorher schon mal gucken, dass man im richtigen Kontext ist. Ja, so sieht's aus. Das ist übrigens eine sehr gute Idee. Exzellent, da weiß ich gar nicht, wie man das... Das probieren wir jetzt mal aus. Das interessiert mich und das ist enorm praktisch. Kubectl, wie würden wir das denn rausbekommen überhaupt? Kubectl ns? Ja, im Starship, genau. Wie würden wir das rausbekommen? Wie bekomme ich raus, in welchem Kontext ich gerade bin? Oder in welchem Namespace, welcher Namespace gerade gesetzt ist? Kubectl. Moment, Kontext, aber nicht Namespace, oder? Config. Current Context. Nee, das ist Minikube. Ich will Current Namespace haben, falls es sowas gibt, aber das gibt's nicht, gell? Ach, das kann Starship einfach so schon, ja? Aha, das probieren wir mal aus. Die Frage ist nur, wie ich das jetzt mache, gescheit. So wahrscheinlich, ja? So? Wow. Jetzt habe ich irgendwas destroyed. Und jetzt hier oben Kubernetes reinschreiben noch da. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert, ne? Aber woher kann das denn Starship überhaupt? Starship RS Config Kubernetes. Ja, übertreibt halt mal. Namespace. Ah, disabled gleich false. Hä? Ach so, ja. Ah! Ja, praktisch. Sehr gut. Nice. Ich meine, wir sollten vielleicht mal ein bisschen. Das sieht ja schon ein bisschen kacke aus an der Stelle jetzt. Machen wir das mal hier hin. So. Dann sagen wir ihm jetzt hier Style. Was ihn nicht juckt. Warum juckt ihn mein Style nicht? Ah, weil hier, Context Namespace und hier muss dann quasi der Style rein. Dollar Style. Cool. Sehr schick, das gefällt mir. Das hat was, das ist nice. So, jetzt brauchen wir noch ein cooles Symbol dafür. Symbol. Ja, Symbol, Kontext, da kommt noch irgendwas davor. Symbol. Okay, so, jetzt brauchen wir ein ordentliches Symbol dafür. Power. Line Icons Search. Ja, das meine ich. So, gibt's da irgendwas Gescheites für Kubernetes oder Container? Hallo? Öffnen, please. Kubernetes. Ey, tatsächlich. Container. Docker. Ah. Dann nehmen wir das Kubernetes-Symbol und gucken wir mal, ob mein Font kann das sogar. Guck mal, und schon haben wir ein Kubernetes-Symbol hier vorne. Es sieht aber schon ein bisschen kacke aus, ne? Es erkennt doch niemand, dass das ein... Oh man, hier. Package. Wir brauchen irgendein ordentliches Symbol. Was, habt ihr eine Idee, was es für Container geben könnte? Irgendwas Gutes? Docker? Helm? Nee, glaube ich nicht. Aber es hat ja mit Helm gar nichts direkt zu tun. Vielleicht machen wir wirklich den Dockerfisch hin? Aber ich meine, das ist aber eigentlich okay so, ja. Da weiß man schon Bescheid, ja, cool. Nee, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Nee, das gefällt mir. Das gefällt mir. Guck mal. Jetzt haben wir sogar die Anzeige, welchen Cluster wir als Kontext haben. Und in welchem Namespace wir sind. Checken wir mal. Kubectl, NS. Switchen wir mal auf Dev. Und jetzt steht Dev. Das ist sehr nice. Chat, Fivehead-Idee. Gefällt mir richtig gut. Moin, wie würdest du diese Aufgabenstellung interpretieren? Raspberry Pi als Kubernetes Master parametrisieren, zusätzlich 3 Ubuntu-Maschinen, die er verwalten kann. Die meinen, dass du einen 4 Node-Cluster machen sollst und ein Node davon ein Raspberry Pi ist? Oder? Oder meinen die, dass der Raspberry Pi quasi der sagen wir mal, der API-Node ist? Und dass du... Ach, das meinen die. Ja, das meinen die. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Du sollst den Raspberry Pi als API-Node einrichten und 3 Ubuntu-Kisten als Worker-Nodes, oder? Vermute ich mal. Sowas in der Richtung. Sowas, ja, okay. Ja, das ist vielleicht ein bisschen blöd geschrieben. Ich habe es auch erst nicht gecheckt. Aber sowas wird es sein. Ja, das wird sein. Aber soll ich die Ubuntu-Maschine auch aufsetzen? Naja, wenn du keine hast, würde ich das schon mal da rein interpretieren. Weil du kannst ja schlecht einen Cluster machen mit 3 Ubuntu-Worker-Nodes, solange du keine Ubuntu-Kisten hast, oder? Also irgendwo müssen die ja herkommen. Also, da würde ich nochmal nachfragen, was er eigentlich will. Aber ich würde sagen, ja, die musst du auch aufbauen, weil die materialisieren sich ja nicht einfach so. Chatke. So, aber so viel zu meinen bisherigen hier Helm-Ausführungen. Ich glaube, man hat das soweit verstanden, ne? Also auch mit den Value-Files und dem Überschreiben. Wisst ihr, was das Coole ist? Ich dachte, ich müsste jetzt theoretisch einen Helm-Chart komplett from scratch erstellen. Aber wir haben ja hier auch ein ganz gutes Beispiel. Also mit dem Default Hello World Node. Was deployen die da eigentlich? Gucken wir mal kurz rein. Die machen Image Repository Value Tag Chart App Version. Ja, Nginx. Ein Nginx deployen die da. Der dann im Endeffekt sowas wie Hello World sagt wahrscheinlich. Ja. Verstehe. Okay, Leute, ich glaube, das müssen wir uns an einem anderen Tag nochmal gesondert angucken. Ich merke gerade, dass ich keine freien Hirnkapazitäten mehr habe, mich im Detail der Sache zu widmen. Aber ich glaube, so als kleine Übersicht war das heute gar nicht schlecht. Was passiert denn eigentlich gerade im Hintergrund? Nix. Okay. Was auch immer. Ich meine, wir haben jetzt ja auch schon einen Chart mit einer Demo-Anwendung. Was ich noch gucken wollte, ist Folgendes. Gibt es gescheite oder gibt es gute Visual Studio Code Plugins, dafür, was ja auch ein bisschen Autocomplete bietet. Okay, ach, ist... Moment, habe ich schon installiert? Anscheinend. Aber wenn ich hier jetzt irgendwie Template-Syntax machen will, checkt er dann was? If? Tatsächlich? If? Ja, okay. Okay. Auch wenn ich diese Go-Template-Syntax total abartig finde. Gibt es denn ein Autocomplete von .values? Ey, guck mal da. Security Core. Ey, das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig angenehm. Was habe ich denn da für Plugins installiert, dass das geht? Kubernetes? Was habe ich denn? Zeig mal her. Project Manager? Wer braucht denn sowas, Alter? Also den Project Manager, der kommt auf jeden Fall wieder weg. Den braucht noch wirklich niemand. Was habe ich denn für Plugins installiert? Zeig mal her. Terraform, Kubernetes. Okay, ist das Helm-Plugin in Kubernetes schon dabei? Das ist ja sehr nice. Das gefällt mir. Das wusste ich gar nicht. Pog. Easy. Und sogar halbwegs... Guck mal, sogar gescheite, halbwegs gescheite Autocomplete. Also praktisch. Praktisch. Aber die... Man muss schon sagen, Leute, gell? Die Helm-Syntax, also die Go-Template-Syntax ist schon echt... zum Kotzen, oder? Das sieht schon echt eklig aus. Und da hilft das Syntax-Highlighting auch nur beschränkt. Nee, das ist abartig. Chatke, komm, wir gucken uns noch die ein oder anderen Sachen auf YouTube an. Meine Hirnkapazität reicht nicht mehr aus heute, um mich damit zu beschäftigen. Was haben wir denn hier? Was gucken wir uns denn mal an? DevOps is terrible. Das hat einer im Chat vorgeschlagen, dass ich da drauf reacten soll. So, das heißt, nur dass ich das jetzt richtig verstehe, ihr wollt, dass ich auf eine Reaction reacte, ja? Verstehe ich das richtig? Hi Max, spielst du Diablo 4? Nee. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich es mir kaufen soll. Ich glaube, ich werde es mir kaufen, wenn es die erste Season gibt. Die Kinderkrankheiten mehr oder weniger weg sind, wobei es ja erstaunlich gut läuft. Und ich weiß, ob sich das langzeitmäßig lohnt, dass man es eine Weile spielen kann. Ich weiß nicht. Blizzard hat mich so enttäuscht die letzten Jahre über. Ich bin echt ein bisschen zurückhaltend, jetzt das Game zu kaufen. Außerdem habe ich wahrscheinlich eh keinen Bock auf 3 Wochen Nonstop-Grind, weil ich weiß, wenn ich so ein Game erstmal anfange, dann höre ich auch nicht auf. Ich persönlich freue mich viel mehr auf Path of Exile 2. Mal gucken, ob das irgendwann rauskommt. Morgen kommt Final Fantasy 16. Ja, das hätte ich komplett vergessen, aber ich habe heute am Hauptbahnhof auf einem Display Werbung dafür gesehen. Final Fantasy 16 ist doch in guter alter Final Fantasy Tradition, hat nichts mit Final Fantasy 15 zu tun, oder? Weil was mich ultra verwirrt hat, ist, dass der Dude hier irgendwie aussieht ein bisschen auf dem Cover wie der Final Fantasy 15 Typ. Ja, das, ich weiß, die sind immer eigene Story, aber das hat mich ein bisschen verwirrt, weil die sich so ähnlich gesehen haben. Ja, Battlefield 3 ist nichts, was abgeschaltet wird. BC2 ist Ende des Jahres weg, danach kommt wahrscheinlich echt Battlefield 3. Das Schöne ist, dass BC2 nie sterben wird, weil du Custom-Server hosten kannst. Und in BF3 mittlerweile auch. Oh. Okay, Leute, ich muss mir noch mal kurz was zu trinken holen. Und dann... We made a huge mistake. Haben sie mal wieder einen Server runtergeschmissen und beschweren sich jetzt drüber, dass sie Datenverlust haben. SST, was ist SST? Clan-Tumulte in Essen. Was ist da wieder los? Chat, ist heute irgendwas passiert in der Welt, was man missen müsste? Ich habe nichts mitbekommen. War heute irgendwas? Eine Sache habe ich tatsächlich mitbekommen. Da weiß ich aber nicht, was da schon wieder abgeht. Dass irgendwelche Rammstein-Konzerte in Berlin verboten werden. Nein, dass Leute eine Petition gestartet haben, dass Rammstein-Konzerte in Berlin verboten werden. Das habe ich vorhin in irgendwelchen Nachrichten gehört. Aber ansonsten habe ich heute nichts mitbekommen. War heute irgendwas? Morgen ist Nintendo Direct. Okay, ja. Juckt mich jetzt nicht so groß. Gucken. Ich guck mir dann wieder die Zusammenfassung an. War heute irgendwas Spannendes? Glaube nicht. Ach doch, weil ich gelesen habe, man konnte sich mit einem Trick bei der französischen Bahn kostenlose Tickets ausstellen über ein Online-Portal. Da musste man nicht direkt über die Webseite gehen, sondern die API hinter der Webseite direkt ansprechen und so tun, als hätte man schon gebucht, obwohl man gar nicht gebucht hat. Und dann konnte man sich Tickets ausstellen lassen. Und die Tickets waren auf 30.000 beschränkt. Aber über die API konnte man sich über die 30.000 hinaus raus noch Tickets ausstellen lassen. Ja. Ja. Ja, bereits alle weg. Es sei denn, du bist per API dran gegangen. Klingt nach Frontend Security, ja. Als wisst ihr, was mich insofern beruhigt, dass die französische Regierung oder sagen wir mal so bürokratische Ämter, Stellen und so auch nicht besser sind als unsere bei der Umsetzung. Es könnte bei uns 1:1 genauso passieren. Unraid kann seit heute ZFS. Das interessiert mich jetzt weniger. Mich interessiert die neue Version, wo die ganzen Docker-Probleme endlich gefixt sind. Unraid 6.12.1 available. Sehr schön. Pog! Massive Ultra Pog! Ja, geht ziemlich schnell. Leute, ich beeile mich. Ich geh mal kurz Wasserflasche und ein Glas holen. Ich bin gleich wieder da. Wieder da. Wie geht es eigentlich dem Friseur? Dem geht's ganz gut. Da spielt Diablo 4 rauf und runter, glaube ich. Ich glaube, der hat sogar letztens, wenn ich das nicht ganz durcheinander bringe, sogar gestreamt. Ah. Warum ist das wieder alles weg? Der war doch vor nicht allzu langer Zeit on und hat Diablo-Streams gemacht. Warum sind die wieder alle weg? Alle gelöscht, oder wie? Oh, das ist doch noch gar nicht so lange her, wo der on war. Ja, zuletzt vor 11 Tagen, ja. Keine Ahnung. Warum man die gelöscht hat. Okay. Auf geht's. Also, was gucken wir uns jetzt an? DevOps is terrible. Ja, DevOps schlecht gemacht ist auch tatsächlich terrible. Und eigentlich ist es ja an der ursprünglichen DevOps-Idee vorbei, wenn man sagt, man gründet eigene DevOps-Teams. Die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass das Wort, also dass auch dass Entwickler auch den Betrieb ihrer Anwendung machen. So. Das ist ja die ursprüngliche Idee dahinter. Nicht so sehr, dass man sagt, ah, wir setzen jetzt da 2 Leute hin und das sind unsere DevOps-Leute. Aber gut, letztendlich ist es egal, so hat sich das in der Industrie halt nun mal durchgesetzt. Von der ursprünglichen Idee ist ja auch, was Agilität angeht und so, nicht mal viel übrig geblieben. Also. Oh, ich halte es nicht aus. Der ist immer so super energiegeladen und so Energy Drink voll gepumpt. Ich glaube, ich kann mir das halte ich heute Abend nicht aus.
Type 1 in the chat if you think DevOps is bullshit. Okay, we got a lot of ones in the chat. Okay,
die Leute wieder.
Over the years it has developed into an unholy beast of division and tunnel vision. Why?
Ja, das stimmt. Ja, weil wenn man ein DevOps Team richtig exakt das ist es exakt das, was ich gerade gesagt habe, was der Typ schreibt, aber ich meine, Das ist insofern auch Realitätsverweigerung, weil das hat sich halt nun mal so durchgesetzt. Es ist egal, ob das vielleicht der ursprünglichen Idee nicht mehr folgt. Das gibt es heute und das wird heute halt so genannt. Es ist doch egal, ob der beim DevOps-Team jetzt eine neue Datenbank beantragt oder beim Cloud-Plattform-Team oder beim Admin-Team oder sonst was. Wollen wir uns nicht einfach den Blogpost angucken? Nee. What the fuck? Das ist mir zu energiegeladen, das kann ich mir heute nicht angucken. Es ist mir zu anstrengend. Haben wir nicht auch irgendwas Entspannendes? Ah, ich weiß nicht. Leute, mein Hirn macht heute nicht mehr so viel mit. Ich gehe jetzt off. Guck mir noch irgendwie eine Stunde irgendwie irgendein Video an oder so und dann geh ich pennen. Nee, passt schon. Ich geh jetzt, Leute. Macht's gut. Bis dann. See you.